20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los. Willst du im Fitness- oder Gesundheitsbereich so richtig durchstarten? Dann informier dich jetzt über die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und die BSA-Akademie. Egal ob Studium oder Weiterbildung, hier findest du den Weg, der zu dir passt. Starte deine Zukunft jetzt. Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute in der zweiten Folge im neuen Jahr 2026 wieder ein sehr interessantes Thema, was wir mitgebracht haben. Und zwar, da muss ich einmal ein bisschen ausholen. Wir hatten nämlich auf dem Aufstiegskongress in Mannheim eine Podiumsdiskussion. Und danach kam ein Zuhörer oder ein Teilnehmer zu mir und hat so mich gefragt, ja, ihr berichtet ja immer über diese Übernahmen, über die Großen, was All-Inclusive macht, was Lifefit Group macht, was Value macht, was Sports Club macht, also diese ganzen Käufe. Und er hat halt genau ein Studio und hat gesagt, das ist immer schön, das zu hören, aber er würde halt auch gern den Schritt machen von Studio 1 zum zweiten Studio, hat aber gar keine Ahnung, wie das geht und wie man das machen soll und ob man das mal so ein bisschen beleuchten können. Und da wir laut Handelsblatt ja das Jahr der Mega-Deals haben, wollte ich das Thema auch mal hier im Podcast besprechen und werde das nicht alleine machen, nämlich mit einem sehr tollen Gast, den ich sehr schätze, nämlich dem Ralf Trehweiler von Yukadojo. Hi Ralf.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Ralf, ich glaube, die meisten, die dem DSSV ein bisschen näher stehen, kennen dich. Vielleicht magst du dich aber trotzdem einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst. Genau.
Ja, ich bin 51 Jahre alt, Ralf Trierweiler, und betreibe zwei Yukadojos, also die beiden Yukadojos, die es noch gibt, mit meinem Geschäftspartner noch zusammen, der Manfred Karthäuser, der Gründer. Der ist jetzt allerdings nicht mehr operativ tätig, aber immer noch im Hintergrund und immer noch eng verbunden. Habe eine Familie. Drei Kinder, der Größte ist jetzt auch schon mit in der Fitnessbranche, studiert bei der Deutschen Hochschule. Und
sehr gut.
Ja. Und dementsprechend drei Kinder und eine tolle Frau.
Ja, das ist schön. Happy, happy wife, happy life. Ne? Das heißt ja immer. Genau. Ralf, du hast jetzt eine Sache unterschlagen. Du hast ja auch im DSSV, warst du ja auch im Mitgliederausschuss. Oh, ja. Vor 2 Jahren wurdest du berufen. Und du hast ja auch jetzt ein neues Amt, wo ich zurückgetreten bin, wo du mich ersetzt hast.
Vielleicht magst du da mal kurz. Ja, hat mich sehr geehrt, das stimmt. Ich bin jetzt im Aufsichtsrat des DSSV. Das hat mich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, weil ich glaube, im DSSV ist das Yukadojo sehr verbunden. Wir sind nicht die Ersten gewesen, die Mitglied wurden, aber ich glaube, wir haben die Nummer 23. Da ist sehr von Anfang an immer dabei und habe schon schnell gelernt, als ich im Yukadojo arbeite, wenn wir irgendwelche Fragen haben, ruf mal beim DSSV an. Und da haben wir doch viel profitiert von. Deswegen bin ich total froh, dass jetzt das Vertrauen mir geschenkt wurde, dass ich da was zurückgeben kann.
Ja, sehr gut. Also Mitglied Nummer 23 ist schon, schon spannend. Ja. Eigentlich, das müssen wir an die Regie geben. Wir müssen mal die Mitgliedsnummer 1 einladen. Das war die auch.
Ja, ja. Das heißt, sind wir leider nicht.
Das recherchieren wir mal, wer die Nummer 1 ist. Genau. Bevor wir auf das Thema Club 1 zu Club 2 gehen, vielleicht möchten wir erstmal kurz über Yukadojo sprechen. Also als ich Yukadojo, ich komme ja nicht aus Hamburg, habe es dann auch durch den DSV kennengelernt, als ich dich auch kennengelernt habe. Ich dachte erst, das wäre irgendwie eine Kampfsportschule wegen Dojo und habe dann aber sehr schnell gelernt, dass es ein Fitnessstudio ist. Vielleicht magst du nochmal irgendwie kurz zum Namen eingehen, wo kommt denn der Name her, Yukadojo Fitness?
Ja, letztendlich hat der Manfred Karthäuser das 1970 den ersten Club schon gegründet, also seinen ersten sogar 68, aber das der noch bestehende.
Also noch älter als der DSSV.
Ja, genau, ja, 1970 den ersten Club und damals als klassische Judo-Karate-Schule. Deswegen Yuka und dann Judo-Karate und das Dojo, der Raum, wo etwas stattgefunden hat. Und hat es dann aber in der Entwicklung relativ schnell schon das Fitness mit reingenommen. Kurse waren ein Thema, Ballett, verschiedene Sportarten in die Richtung und hat es eigentlich immer weiterentwickelt gehabt schon. Und in der Tat war es auch von mir der erste Gedanke, als ich da angefangen habe, naja, den Namen, da müssen wir irgendwas Moderneres finden, als ich eingestiegen bin. Aber es hat sich dann doch über die Jahre einfach als Marke in den Stadtteilen etabliert. Mhm. Und es ist eine Riesenmarke. Meine Mutter kann es heute noch nicht richtig aussprechen, aber
wie sagt die dazu?
Trotzdem, Joker, du.
Joker.
Da kommt auch immer noch was anderes, aber es ist halt.
Der Ralf arbeitet beim Joker.
Nein, aber es ist trotzdem, es ist halt eine Marke in den Stadtteilen. Es kommen auch oft Leute, die es von früher noch gehört haben oder wir sind ja in den klassischen Außenbezirken von Hamburg. Da ist es oft so, dass man als Kind dort aufgewachsen ist, als Familie, als Jugendlicher dann im Studienalter weggezogen ist und mit der Familie zurückkommt. So. Und dann ist oft so noch eine Verbindung doch da.
Ja.
Das heißt, ich werde den Namen nicht ändern.
Sehr gut. Ja, und ich sag mal, sobald ein Name etabliert ist oder eine Marke, also dann nicht mehr anfassen, lass es so. Vielleicht das auch nochmal als kleine Anekdote. Das war mir auch vorher nicht so bekannt, als der Refet Kamberovic den DSSV gegründet hat, das war ja der Deutsche Sportstudioverband, DSSV. Und Refit kommt ja auch vom Kampfsport und hat halt auch ganz viele Kampfsportschulen, die halt irgendwo Fitness mit dabei hat, reingeholt. Das heißt, gerade in der Gründungsphase war auch viel Kampfsport mit dabei. Mittlerweile ist es halt wirklich auf klassisches Fitness, aber der DSSV war ursprünglich auch mal ein Sportstudio und auch Kampfschulenverband.
Ja, ja, ja.
Also ganz, ganz ursprünglich.
Ja,
ja. Ja, und mittlerweile sind wir der DSSV, Arbeitgeberverband Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen.
Ja.
Das, was ein bisschen spitze haben. Aber wie gesagt, freut mich sehr, dass du das Amt im Aufsichtsrat fortführst und ich dann als zweiter Vorsitzender da auch eine andere Rolle einnehmen kann, aber wir dann trotzdem eng verbunden weitermachen können. Kommen wir zurück zu dir. Jetzt haben wir den Namen schon mal gehört, so ein bisschen, was die Angebotsvielfalt ist. Wie würdest du denn sagen, dass Yukadojo sich vielleicht von anderen klassischen Fitnessstudios unterscheidet oder was macht deiner Sicht euer Studio aus oder euer Studiokonzept?
Ja, die Entwicklung ist ja zum klassischen Fitnessclub. Also wir sind jetzt, Kampfsport ist in meinem Club überhaupt kein Thema mehr. Also haben wir keinen einzigen Kurs mehr, im anderen auch nur noch für Kinder. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns sehr auf, ja, ich sag mal, ein Betreuungssystem sagen, sagt ja jeder, irgendwo hat er sich. Wir haben das sehr systematisiert. Das heißt, wir haben sehr klare Strukturen geschaffen im Unternehmen, wie wir ein Mitglied vom Staat dahin bringen soll, dass es irgendwann ein Dauerthema für das Mitglied ist, und sehr viel Gedanken gemacht, Konzepte gemacht und arbeiten da sehr viel gerade mit Menschen zusammen, also auch im Team, dass wir sagen, wir haben ein großes Team, die daran arbeiten, und ich glaube, wir sind da sehr stark in diesem Onboarden auch von Mitgliedern, die vorher noch keine Erfahrung von Fitness haben. Also wir haben sehr viele, haben uns sehr spezialisiert auf Menschen. Ich sage, über 85% der Leute, die zu uns kommen, haben eigentlich keine Lust zum Fitnesstraining, aber fangen dann irgendwann an und kommen mit einem Problem zu uns. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg, sehr viel Energie reingesteckt, das immer weiter auszuarbeiten, damit diese Leute einfach Fitness in das Leben integrieren.
Wie alt sind denn die ungefähr, die Menschen, die da zu euch kommen?
Ja, wir sprechen immer von Sabine und Klaus. Das sind so unsere klassischen Kunden. So, das ist so als
Oberbegriff. Schön.
Und
schöne Personas.
Sabine ist so 45 bis 55.
Ja.
Und hat vorher schon Sporterfahrung gehabt, aber noch nicht so richtig. Ist schon auch berufstätig oftmals, aber findet wenig Zeit. Aber hat doch irgendwie ein kleines Problem. Der Rücken zwickt oder eben fühlt sich im Körper nicht ganz wohl, sowas. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt, auf den wir einen großen Fokus gesetzt haben, oder Klaus kann ich natürlich auch nochmal klären, aber so, dass wir haben schon in den Städten auch einen Altersdurchschnitt von 55 Jahren. Knapp.
Ja.
Und in Rahlstedt sind wir bei 45 Jahren, haben aber Kinderkurse noch, also die drücken den Schnitt so ein bisschen. Also wäre sonst auch von den klassischen Fitnessleuten höher.
Okay, das finde ich aber super spannend, weil wir jetzt auch jedes Mal in den Eckdaten oder auch wenn wir in der Diskussion sind oder der Auswertung, das Wachstum in der Fitnessbranche kommt aktuell tatsächlich aus diesen jüngeren Alterssegmenten, also 30 Jahre und jünger. Die größte Altersbevölkerungsschicht sind aber halt die älteren Menschen, also die Boomer-Generation, die jetzt halt auch alle nach und nach ins Rentenalter eintreten. Aber von daher finde ich super spannend, weil gerade ab 40 laut WHO sagt man ja, ist das Krafttraining relevant, das sagen auch immer mehr Wissenschaftler. Und dann gerade, wenn ihr diese Menschen abholen könnt bei euch, finde ich super spannend und wichtig, weil viele, ich sag mal, gerade die großen Ketten eher so auf dieses jüngere Segment abzielen, aber da noch ein großes Potenzial ist.
Ja, ich glaube, ein zweiter Punkt, den wir auch, weil du sagtest, was wir anders oder ganz gut machen, ich glaube, der andere ist auch der Sales-Bereich. Mhm. Also da sehen wir auch sehr viel, einen hohen Schwerpunkt drauf. Das heißt, diese beiden Bereiche, weil ich immer der Meinung bin, man kann super betreuen, tollen Club haben, alles klasse, wenn der Sales nicht funktioniert. Ist es nicht, andersrum geht's. Ich kann schlechte Qualität haben, super Sales, dann werde ich irgendwie überleben. Und wir versuchen das doch, dass beides Hand in Hand geht, dass das, was die vorne versprechen, hinten auch gehalten
wird. Ja, anders darum bist du dann nur ein Weltverbesserer, der aber kein Geld verdient und den Club dann seitnah zu machen.
Das wäre auch schwer.
Gerade Thema Sales, jetzt trifft man ein bisschen vom eigentlichen Thema, aber finde ich gerade spannend. Wie geht ihr da vor, weil jetzt auch gerade das Thema Online-Marketing omnipräsent ist gefühlt, aber ich sag mal, gerade so eine ältere Zielgruppe, weiß ich nicht, wie die online unterwegs ist. Wie geht ihr da vor?
Also wir haben sehr viel über Online-Marketing, haben dort einen eigenen, mittlerweile eine eigene, ich sag mal, ein Programm aufgebaut, wo alle Kontakte reingehen, sodass wir auch, wenn wir nicht es gleich schaffen, die Leute zum Termin einzuladen oder zum Termin kriegen, dass wir sie weiter bespielen können mit irgendwelchen Informationen. Das heißt, wir haben sozusagen ein großes Feld aufgebaut, jetzt mit mittlerweile 14.000 Adressen, ne, wo die leider noch nicht Mitglied geworden sind, aber die doch irgendwie mal ein Interesse hatten und ihre Daten dagelassen haben. Und bei uns ist immer noch anders. Ich weiß, da gibt es einige Online-Marketer, die belächeln das, die sagen, Mensch, aber unser Ziel ist immer noch, den Kunden in den Club zu holen. Also es ist nicht das Ziel, dass der einen Online-Vertrag abschließt, sondern dass er in den Club kommt und dort eben dann mit einem klassischen Berater zusammensetzt, das emotionale Ziel ausgearbeitet wird, der Weg aufgemalt wird und er sich dann dazu entscheidet.
Ja, ich glaube, finde ich nicht gut, dass sowas belächelt wird, weil ich glaube, das kommt auch immer so auf die Zielgruppe an. Ne? Und gerade bei einem Mensch gehobeneren Alters, der noch nie mit Fitness was zu tun hatte, also sehen wir jetzt ja auch in der Image-Studie, den muss man erstmal abholen, diese Schwelle, dass er überhaupt mal sich im Studio befindet, überschreiten und dann kannst du ihm zeigen, was Fitness eigentlich ist und was es ihm bringt.
Ja, und da legen wir halt den Schwerpunkt, belächelt war jetzt, ne, ist jetzt nicht, ich wäre nicht böse gemeint gewesen, aber natürlich ist als Online-Marketer, sagt man, Mensch, wir kriegen es doch hin, dass sie direkt abschließen. Ich glaube nicht, dass sie dann zu den Preisen noch abschließen, die wir da haben und auch in der hohen Quote praktisch.
Genau. Also von daher auch vielleicht Learning für alle Zuhörer da draußen, also immer schauen, was die Zielgruppe, was ist das Ziel und dann auch schauen, welche Form des Online-Marketings oder des Sales-Prozesses man eben einschlägt. Was ich vielleicht nochmal vorab, du hast jetzt gesagt, ihr habt einen sehr hohen Alters- oder einen höheren Altersdurchschnitt, als wir im Schnitt haben in Deutschland, in der deutschen Fitnessbranche. Und ihr hattet jetzt ja auch letztes Jahr zwei Jubilare, einmal 55 Jahre in Rahlstedt und einmal 40 Jahre in den Städten.
Umgekehrt, aber die Jahre sind richtig.
Also
in den Städten 55, das ist der erste, alles gut. Und 40 in Rahlstedt.
Genau. Okay, nee, sehr schön. Und da auch, wie ist denn dann, wenn ihr älteres Publikum habt, von den Mitarbeitern, wie ist denn da so der Altersschnitt?
Also das ist gemischt. Also das ist, wir haben schon, auch bei uns sind immer Phasen gewesen, nach Corona war doch nochmal ein Wechsel drin in den Sachen, aber wir haben sowohl ältere Mitarbeiter, wirklich mal, also den Ältesten, der ist leider jetzt gerade im letzten Jahr zum Ende verstorben, der hat das Fest noch mitgemacht, die 40-Jahre-Feier, stand noch auf der Bühne, war schon krank, falls du mich erinnerst, der hatte schon aber auch einen Schlauch, der ist kurz Zeit später gestorben praktisch und den haben wir mit 82 jetzt verabschiedet. Mhm. Und
Wahnsinn, 82 Jahre.
Jahre und war immer noch tätig. Also wahnsinniger Dienstleister. Irgendwann wurde er nicht mehr als Trainer, hat dann aber noch die Geräte, hat noch ein bisschen damit gemacht. Der war natürlich gerade bei den älteren Damen, als der noch mit 75 gearbeitet hat, der hatte alle im Griff. Ne? Der war da, der ging über die Fläche, wenn er geguckt hat und wurde ordentlich trainiert da. Aber wir haben schon auch viele junge Leute, die nachkommen, die da sind, die aber auch mit dieser Zielgruppe unheimlich gut arbeiten können. Also das ist natürlich auch eine Trainingsform. Also da muss man junge Leute auch trainieren und schulen und dran arbeiten, aber die da wunderbar gut mit ankommen. Also es ist ein großer Mix eigentlich.
Also was ich super, ich war ja auch bei der Jubiläumsfeier von euch, wo ihr, ich glaube 20 Jahre war es, alle Mitglieder, die schon 20 Jahre dabei sind, die nach vorne kommen und dann diese Bolognese da losging.
Waren Massen auch. Nee, war insgesamt 160 da in Neustadt, die hätten kommen können, die waren nicht alle da, aber war schon eine Knäuel vorne.
Das war schon echt süß, wie da also auch ältere Menschen nach vorne gekommen sind, die sich gefreut haben, alle ihr Präsent bekommen haben, die Ehrung bekommen haben. Also fand ich richtig schön, wie er das aufgezogen hat. Du hast ja das Yukadojo nicht gegründet, du bist ja dazugekommen. Vielleicht da nochmal die Frage, wie kam das denn überhaupt dazu, dass du bei Yukadojo gelandet bist?
Also es war wirklich so, also wie glaube ich die besten Geschichten entstehen, es war wirklich ein Zufall. Und zwar habe ich vorher in der betrieblichen Gesundheitsförderung gearbeitet, nach dem Studium oder während des Studiums habe ich mich schon selbstständig gemacht.
Was hast du studiert?
Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler.
Genau,
das heißt, während es war, hatten wir schon Praxissachen mit der Sparhandels AG, damals haben wir Sachen zusammen gemacht und kam irgendwann die Frage auf, wer setzt das denn jetzt um, was ihr rausgefunden habt. Und da haben wir dann eigentlich uns selbstständig gemacht und haben so angefangen. Das ging auch immer gut, bis ich irgendwann, also ich wusste, konnte immer irgendwie leben, aber ich wusste nie, was in 5-6 Monaten ist. Und als ich dann Vater wurde, ist dann so doch immer der Gedanke gekommen, damals gab es noch kein Elterngeld, es war dann klar, dass ich dann irgendwie verdienen muss und alleine kann man auch mal einen Monat Reis essen, wenn es nicht das Geld knapp ist, aber mit der Verantwortung. Und damals hat meine Mutter zufälligerweise die Stelle gesehen, hat gesagt, du suchst ja nicht, aber guck mal, das wäre ja was für dich. Und ich habe gesagt, doch, zeig mal und habe mich dort als Fitnessberater beworben. Ich dachte damals noch, ich berate wirklich, es ging natürlich um Sales.
Ja.
Und habe dann in einer Nebentätigkeit mit 23 Stunden die Woche angefangen. Und das hat sich dann eigentlich immer so weiterentwickelt.
Okay, bist du dann auch dann tiefer eingestiegen?
Genau, ja, also letztendlich habe ich meine Selbstständigkeit ja nebenbei gemacht. Das war mein Plan. Ich hatte angefangen, gehört, wenn das dann immer besser läuft, hört es auf. Habe aber schnell gemerkt, dass die Atmosphäre im Yukadojo, dieses familiäre, dass mich das sehr angetan hatte. Ich hatte schon als Trainer nebenbei sonst in anderen Clubs gearbeitet, aber es war irgendwas Besonderes, hatte ich so gemerkt. Ich war auch auf dem Grillfest damals und das hat mir sehr gefallen und habe eigentlich dann aus dem Sales raus, wenn ich den beraten habe, die Gedanken der Leute ja dann, dass man mitkriegt, welche Probleme haben sie, welche Wünsche haben sie, was kann man da, wenn man das rausarbeitet, dann entsteht ja doch auch der Wunsch, dass sie das erreichen, dass sie das schaffen. Also ein ehrlicher Verkauf ist dann natürlich, dass ich sage, hey, mach's jetzt hier und in einem halben Jahr hast du diese Wünsche erreicht. Und deswegen war mir immer dieser dann aus dem Sales raus der Kontakt zur Trainingsfläche. Man muss mal sagen, auch Yukadojo hat immer tolle Arbeit gemacht, aber es war damals eher auf der zwischenmenschlichen Ebene. Es war kein klares System, wie arbeitet der Trainer eigentlich mit dem Kunden, wenn er reinkommt. Da wusste ich dann mal schon, okay, wenn ich den Kunden zu der Trainerin gibt, ist die Erfolgschance sehr hoch. Aber es hat doch jeder irgendwie für sich gearbeitet. Und hat,
also hat jeder so seinen eigenen Stiefel quasi durchgezogen. Und
mit seiner Qualität, die auch gute Qualitäten dabei waren, hat aber so seins gemacht. Und ich habe mich damals in der Gesundheitsförderung sehr mit dem Thema innerer Schweinehund beschäftigt, weil das war immer das Thema, wenn wir in Unternehmen waren, worum es geht, dass die Leute es auch machen. Und mich hat immer sehr interessiert, warum machen Leute bestimmte Sachen nicht und andere schon? Wie kann ich da Hürden überwinden? Wie kann ich da Routinen schaffen? Und wie kann ich es kriegen, ein Leben zu meinen eigenen Stil zu verändern letztendlich? Und das passte da natürlich gut rein. Das heißt, ich habe dann mit dem Team zusammen, dann bin ich, glaube ich, auch schon Clubleitung geworden irgendwann, weil die ist weggefallen. Und da hatte der Manfred mich angesprochen, ich ein bisschen mehr Zeit reinstecken könnte.
Kannst du mal noch ein bisschen hier.
Mehr. Und dann habe ich mit dem Team ein Betreuungskonzept entwickelt, beziehungsweise ich habe da Ideen gehabt, wie man da eben auch schon gerade mit dem Schweinehund anfängt zu arbeiten. Wir haben Schweinehundberatung gehabt, falls wir merken, einer kommt nicht mehr. Also waren so ganz viele Ideen, die da einfach eine Rolle gespielt haben. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt, weil für mich war der Anspruch dann immer, wenn ich sie vorne reinhole, müssen sie hinten auch das kriegen. Also sollte eben auch was passieren. Und so haben wir ein Betreuungskonzept entwickelt, was dann irgendwann Stück für Stück immer von allen umgesetzt wurde, wo dann auch es nicht mehr war, der Trainer ist der ihn betreut, sondern das Team ist es eigentlich immer gewesen. Also mehr vom Einzelnen und wir gucken mal, wie es ist. Als Beispiel, ein Recheck war dann damals, ja, der erste Termin, in 8 Wochen sehen wir uns wieder. Es war ja nicht klar, wer sieht wen eigentlich wieder. Also, wer geht auf wen zu, wie passiert's? Und das sind dann so alles so Sachen, die dann systematisch.
Also das Ganze ein bisschen standardisierter abgelaufen. Genau. Darf ich fragen, das Betreuungskonzept, wie viele Berührungspunkte hat ein Mitglied zum Trainer oder zum Personal bei euch? Habt ihr da so irgendwie so einen Schnitt oder wie?
Ja.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil ich glaube, das ist auch spannend für die Zuhörer.
Also das insofern, also da haben wir viel gelernt. Also wir haben am Anfang, wir waren Terminweltmeister, weil wir haben sehr klassisch den Weg aufgezeigt in Termin. Mhm. Hatte dann zur Folge, dass wir wahnsinnig viele Termine die Woche hatten. Man dann aber irgendwann, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja super, wenn der Kunde sagt, ich habe einen tollen Termin gehabt und in 8 Wochen trainiert. Aber entscheidend ist ja eigentlich, dass er jedes Training gute Touchpoints hast, wie du eben schon sagst. Das heißt, zum Beispiel, wenn ein Kunde bei uns anfängt, hat er in den ersten 3 Monaten mindestens 2 Touchpoints pro Termin, pro Training praktisch. Weil er eine bestimmte Karte hat, die er vorher abgibt. Also wir machen es als Garantiekarte. Das ist für den Kunden das Gefühl, er hat eine Garantie. Für uns ist es aber so, dass wir wissen, der kommt auf uns zu. Das machen wir im Moment auch noch nicht digital, weil wir diesen Touchpoint wollen. Der gibt vorher die Karte ab und holt sie hinterher beim Trainer wieder ab. Der Trainer weiß dann, an welcher Stelle er ist, wo er nochmal hingucken muss, was er mit ihm machen muss. Und kann, wenn er im Training wenig Kontakt mit ihm hat, da nochmal auf ihn eingehen, im spätestens.
Ja.
Also das sind die Sachen. Und so versuchen wir eigentlich mittlerweile von Anfang, dass wir Terminweltmeister sind, haben wir immer gesagt, okay, wir müssen aber die Phase dazwischen anders füllen. Das heißt, es gibt immer einen Trainer, der frei ist, der die Aufgabe hat, eigentlich mit den Leuten, dass jeder mindestens ein Kompliment kriegt, also ein Lob und kleinen
finde ich schön.
Kleine Geschichte.
Genau, ja. Komme ich auch mal bei euch zum Training, dass ich mal gelobt werde.
Ja, genau. Kriege ich auch, wenn ich trainiere.
Sehr, sehr schön. Wie viele Mitglieder habt ihr? So, magst du das verraten? So
in beiden Clubs soll ich zusammen?
Oder? Ja.
Ungefähr 4-4.
Okay. Das ist schon ordentlich. Also ist da auch Terminweltmeister.
Pro Quadratmeter ist das schon so. Wobei es nicht alle sind, muss man sagen. Es ist nicht so, dass wir haben sehr viele Mitglieder. Mhm. Da ist es nicht so, dass wir diese Touchpoints suchen müssen oder schnell sind. Nach einer Zeit, irgendwann gehört Fitness dazu. Die kommen regelmäßig, sind Stammkunden. Dann gibt es noch die ein bisschen ruhiger sind. Aber die anderen suchen auch den Kontakt.
Ja.
Das ist dann eher, dass es auch umgekehrt passiert.
Okay. Ja, das ist doch schön. Ja. Genau, dann hast du quasi in einem Club warst du irgendwann als Studioleiter drin und dann kam ja irgendwann mal die Entscheidung, okay, Club 2
genau.
Soll kommen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass man sagt, okay, einer reicht nicht, wir machen noch einen zweiten Standort?
Ja, das ist also, bevor dieser Schritt kam, war auch noch der Schritt, dass der Manfred Karthäuser auf mich zugekommen ist, weil er ursprünglich mal verkaufen wollte. Und hatte dann aber den Gedanken, Mensch, boah, das wird sich alles verändern, als er die ersten Gespräche geführt hat, dass jeder reinkam und eigentlich den kompletten Club anders machen wollte. Und er dann sagte, Mensch, was ist eigentlich mit Ralf? So, und hatte dann mir angeboten, eigentlich mich einzukaufen. Das war dann 2011. So, das war, das heißt, ich bin dann erst nochmal Mitinhaber geworden. Wir haben 50-50-Regelung und dann ist eigentlich der Schritt gekommen, dass ich 2014 oder es ging eigentlich 14 los, dass ich Überlegungen hatte, noch eine neue Idee, die ich hatte, dass ich ja, Mensch, ich könnte doch noch so einen Club, das ging dann eher so eine Mikroclub-Geschichten, mir ein paar Gedanken gemacht hatte und die ihm mal vorgestellt hatte. Und da ratterte es bei ihm, weil die Entwicklung der beiden Jugadus, also das Jugadu Rahlstedt war immer für mich so ein bisschen das Schlachtschiff. Wir haben in den Städten so circa 650 Quadratmeter, Rahlstedt sind etwas über 1000. Und da wurde auch gute Arbeit. Die waren eigentlich ein bisschen auf dem Niveau, wo auch die Trainer noch jeder gut gearbeitet haben, aber jeder für sich. Also es war noch nicht dieses Konzept, was so verändert worden ist, wie wir es in den Städten hatten. Und der Manfred hatte schon gemerkt wohl, dass die Entwicklungen unterschiedlich waren der Clubs und hatte dann kam auf mich zu, sagte, Mensch, wenn du noch Energie hast, wenn du noch Ideen hast für neue Sachen, wäre es nicht auch eine Möglichkeit für dich, in Rahlstedt einzusteigen? So, und hatte ich die geguckt, ich habe mir den Club auch angeguckt dann, also ich kannte ihn schon, aber hatte ihn natürlich anders dann auch mal angeguckt, wenn man Interesse hat, weil wir hatten immer schon gemeinsam mit den Clubs Centerleiter-Sitzungen, wo man sich ausgetauscht hat über die Sachen, die man macht und tut. Und ich hatte mir den Club dann angeguckt, eine Analyse gemacht für mich und ja, so kam es eigentlich, dass ich da gefragt worden ist. Es war damals ein anderer Inhaber, Manfred hatte es früher so aufgebaut, dass er eigentlich selber und ursprünglich immer Clubleiter in den Clubs hatte. Es gab ja mal 4 Jucadores sogar in der Zeit, in den 80er Jahren, und hatte dann irgendwann in die Clubs noch Leute reingeholt, als er noch mehr raus wollte, die halt eben beteiligt waren oder die dann Anteile hatten. Und hier war es jetzt der Fall, das war mir am Anfang nicht bekannt. Ich dachte erst, es soll eine Dreierkonstellation werden, dass aber die dritte Person quasi eigentlich sogar aussteigen wollte.
Okay, das ist eine Ablöse dann.
Genau, da hat nicht so viele Anteile, aber dass man dann eben noch, genau, das
macht dann. Ja. Für mich ist das immer so, also wenn man einen Club hat, ist ja immer so der letzte Notnagel, wenn alle sich krank melden, gar nichts ausfällt, dass man halt selber reingehen kann und das Ding retten kann. Sobald du den zweiten Club hast, bist du ja gezwungen zu skalieren, Prozesse zu etablieren, weil du kannst dich gleichzeitig an zwei Orten sein.
Ja.
Wie war das für dich? War das so ein Gedanke, kriegen wir das hin? Kriegst du das hin? Auch mit Familie, Kindern? Wie viele Kinder hattest du zu dem Zeitpunkt? Drei gab es da schon zu dem Zeitpunkt.
Ja, 2000, da waren auch schon drei Kinder.
Genau. War das eine Sorge für dich? Oder war das was, wo du gesagt hast, nee, ich habe da eine Idee, wie es klappen kann?
Ja, also ich sag mal so, ich habe viel gelernt in der Zeit. Deswegen ist es auch ein tolles Thema heute. habe auch viel falsch gemacht, garantiert. Und natürlich macht man sich vorher die Gedanken. Ich hatte ja die Idee, was Neues zu machen, also ein neues Konzept. Mhm. Da fängt man natürlich, da hat man wieder den Punkt, da fängst du an bei null. Also hast noch kein Mitglied. Da hier war natürlich schon ein gesunder Betrieb, der da war. Und dann waren genau die Gedanken, habe ich die Leute, weil Inhaber geführt ist halt so, wenn man über die Fläche, die Leute mögen es, wenn man kurz ein Gespräch führt, wenn die das Gefühl haben, der kennt mich und was ist, man ist so mit Perdu und ne, dieses Ganze. Und das war mir schon bewusst, dass ich dachte, ist das denn so, wie geht's noch? Also den Kunden gegenüber. Und das Zweite war natürlich auch bei den Mitarbeitern. Das habe ich erst hinterher, ist mir das so bewusst geworden, dass man vorher, man wusste, wenn man reinkam und sah die Dame im Empfang und wusste, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das spürte man sofort. Das sind natürlich die Punkte, die dann so ein bisschen wegfallen, weil man ist nicht mehr so dicht dran. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt einen Clubleiter, wo ich das Gefühl hatte, der kann das auch. Der hat die Ausstrahlung, das hatte mir eigentlich den Mut gegeben, dass ich sagte, wichtig ist ja beim Inhalt, dass die Leute das Gefühl haben, keine Nummer zu sein, dass das eben dieses dieser bestimmte Charakter im Club ist. Und da hatte ich das Gefühl, okay, ich bin ja trotzdem 50% da und habe ein Team, die das auch so können.
Genau. Es ist ja, am Ende des Tages ist es ja eine Make-or-Buy-Entscheidung. Also entweder ich gründe einen neuen Club. Das, also wie gesagt, dann das Existenzgründungsrisiko, falscher Standort, zu große Konkurrenz, falsche Preis- oder Kommunikationsstrategie. Genau, ja. Was als Risiko natürlich aufschlägt, und bei dem Buy, also ich übernehme einen bestehenden Club, hast du ja das ganze Thema Change Management. Wie kann ich, wenn ich standardisierte Prozesse in der Betreuung, im Sales haben möchte oder brauche, meines Erachtens, wie kriege ich das ins Team transportiert und vor allem, wie kriege ich das Team dafür begeistert, dass die halt mitziehen?
Ja.
Du hast dich ja dann für das Buy, also eingestiegen in bestehenden Club, und wie war das für die Mitarbeiter? Also du sagst, du hast da den Clubleiter, dem du vertraut hast. Wie wurde das von den anderen Mitarbeitern oder was waren da Herausforderungen für dich?
Also letztendlich bin ich da sehr blauäugig reingegangen, muss ich im Nachhinein sagen. Aber ich glaube, eine Sache, die ich gut kann, ist Menschen von einem Weg begeistern. Jetzt ist aber hier, dass man eben was ausarbeitet, und so hat es in den Städten auch geklappt. Wir haben es sehr gut ausgebaut. Mein Gedanke war dann, im zweiten Club ist genauso zu machen eigentlich. Also die Leute richtig mitzunehmen, zu machen. Trotzdem ist natürlich, und das habe ich schon ein bisschen unterschätzt, diese Skepsis da gewesen. Jetzt kommt der aus dem anderen Club und jetzt soll alles verändert werden. So ein bisschen. Soll was eben passieren. Das heißt, man hat natürlich nicht die Das andere, in den Städten ist es halt entwickelt. Das war die Zeit, man hat Stück für Stück und jetzt stand da schon ein gutes Konzept. Und ich habe dann mit den Mitarbeitern, ja, letztendlich, eigentlich ist so auch nochmal neu entwickelt. Da kann man jetzt sagen, ja, ist ja gut, dass man sie mitnimmt. Auf der anderen Seite ist es nicht so, also war es so, dass, ja, dass man dadurch hinterher zwei Clubs eigentlich hatte, also was es nicht unbedingt einfacher für mich machte im Controlling, in verschiedenen anderen Sachen. Und es war natürlich eine gewisse Skepsis da. Das merkte man auch gerade bei älteren Mitarbeitern, dass sie eben nach den Veränderungen ist für jeden Mitarbeiter erstmal nichts Positives. Mhm. Also für alle Menschen wahrscheinlich. Ist auch die Erinnerung bei einer Weihnachtsfeier, meine erste Weihnachtsfeier, wo ich dann was ich oft so nutze für so einen Auftakt noch, wo man noch ein bisschen drüber spricht, über das Jahr, über die Zukunftspläne, so ein bisschen die Mitarbeiter mitnimmt, wo dann auf einmal, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, das Essen kam nicht. Wir hatten das im Club gemacht damals. Ich hatte Essen bestellt. Es kam nicht, der Alkohol war aber schon da, also wurde erstmal schon mal getrunken dabei.
Gute Mischung, gute Mischung.
Wir haben uns unterhalten. Und irgendwann kam von den ersten älteren Mitarbeitern, was soll, in welche Richtung soll das gehen? Da ging's
der darum, Neue kann nicht.
Dass wir eine Persönlichkeits-, ne, ich hatte so einen Persönlichkeitscoach, dass wir sagten, wir wollen eigentlich eine gemeinsame Vision entwickeln. Erstmal Persönlichkeitsentwickler, dass jeder für sich nachdenkt, wo will ich eigentlich persönlich hin, das hinterher gemünzt auf eine Unternehmensvision, also eigentlich ein gutes Konzept, was wir auch in den Städten gemacht hatten. Und dann ging's bei der Weihnachtsfeier eben los. Was ist das denn für Quatsch? Der will uns einer jetzt erzählen. Dann kam der eine, erst kenne ich vom früheren Betrieb. Da sortieren sie dann erstmal aus, wer nicht mehr reinpasst. Und da war auf einmal, ich denke, was ist denn hier für die Energie? Und stand da auch, das war schon ein schrecklich.
Frohe Weihnachten, das war's. Ciao.
Wird spaßig. Im Nachhinein hat sich das dann alles, ist alles gegangen. Aber es muss man auch sagen, ich habe sehr viel Energie damit eigentlich hinterher verbraucht, rauszufinden, welcher Mitarbeiter hat richtig Lust, hat auch Lust, sich zu entwickeln und damit auch immer das Unternehmen zu entwickeln. Und welcher Mitarbeiter hat eigentlich schon gesagt, nee, für mich nicht mehr. Und
ja,
das war
schön, wenn
war lange so. Und Entwicklung finde ich super, aber bitte die anderen, nicht ich. So, ja. Das war ein Prozess, wo ich viel gelernt habe, sage ich mal.
Ja, ist, glaube ich, so, also schön, wenn jeden Monat Geld kommt, aber gerne dann sonst nicht weitermachen.
Genau.
Ralf, du hast eine sehr spannende Sache gesagt, du hast mit dem Coach zusammen oder mit Coach zusammengearbeitet. Wie kamst du zu dem Entschluss und wie hast du den Coach gefunden, der euch damals begleitet hat? Oder arbeitet ihr vielleicht immer noch mit dem gleichen zusammen?
Nee, also ich habe schon verschiedene, das hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt, ging es mir darum, dass ich einen Trainer kennengelernt hatte, der so Persönlichkeitsentwicklung macht, und ich fand sehr spannend, die Idee, dass jeder einzelne Mitarbeiter, wenn er sich persönlich weiterentwickelt, wenn das ein Fokus ist im Unternehmen, dass dadurch dieses Unternehmen weiterentwickelt und man als Team gemeinsam eine Vision ausarbeitet. Also dass ich als Team eben sage, was ist unsere Vision? Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Wo wollen wir besser sein als alle anderen? So, und dafür ist aber ganz wichtig, dass der Mitarbeiter das macht, dass er sich persönlich auch weiterentwickeln kann. Dass er selber merkt, hey, ich wachse mit dem Unternehmen. Oder ne, wenn ich das tue. Und das war damals die Zeit, da haben wir dieses rausgedüst, das erneuern wir immer noch mal. Ich arbeite auch zum Beispiel einen Coach mit dem Thomas Pöter in den Führungskräften zusammen, also mit meinem Team. Das ist aber das, was ich gelernt habe. Da geht es jetzt darum, was du vorhin sagtest, die Skalierbarkeit.
Ja.
Also ich sage mal, ich glaube, mein Konzept, so wie ich rausgehören war, damals nicht, dass ich mir die Gedanken gemacht habe, was ist jetzt gut skalierbar, was muss eingebaut werden soll. Ich habe es eigentlich wie zwei Clubs am Anfang betrieben, und das wäre das erste Learning für den Kollegen, der da gefragt hatte, sich wirklich die Gedanken vorher zu machen, was war eigentlich gut, weil ich es gemacht habe? Also was waren die Faktoren oder was war wirklich strukturell sehr gut aufgebaut? So, dass man eben, was ist also skalierbar? Ne? Weil in dem Moment ist es ja nichts, dass ich doppelt so viel Arbeit habe, weil ich beide Clubs meinen Stempel so aufdrücken möchte. So.
Ich glaube, das ist aber auch ein Phänomen, was vielleicht noch so ein bisschen aus den 80er, 90er, als so Fitness gerade gestartet hat, dieses Thema. Das hört man oft, bei uns ist es familiär, wir haben eine gute Atmosphäre, und dann unterbewusst noch dieser Nebensatz, und das liegt am Inhaber oder an der Inhaberin. Wegen mir sind die da, wir begrüßen uns, wir kennen uns persönlich, Und das ist ja genau oft der Punkt, wo man absolut keine Skalierbarkeit hat, weil ein Mensch kann genau an einem Ort zu einem Zeitpunkt sein. Komplett. Das heißt, du kannst auch genau einen Club betreiben, wenn das dein USP ist.
Gleich gut, weil sonst wird immer einer die Qualität verlieren, wenn das das USP ist, ist es so. Und dann hat man eigentlich noch Arbeit vor sich. Also wenn ich dann einen zweiten Club haben möchte, habe ich dann noch Arbeit vor mir.
Du musst so einen Zwillingsbruder dir oder dich klonen lassen.
Ja, das klar, es gibt die Möglichkeit, wenn ich dann die Person habe. So. Mhm. Das ist ja das Konzept letztendlich von Manfred gewesen früher schon, dass er dann schon 4 Clubs hatte. In jedem war aber eine Persönlichkeit auch drin. Mhm. Und das waren dann die Clubleiter, die man heute gar nicht mehr, glaube ich, so kriegt, die das so leben. Also ich habe alles tolle Mitarbeiter, aber die waren, ich glaube, die haben da sogar damals noch drin geschlafen im Club. Ne? Das war dann, das war
das. Der war 40 Stunden, die 80 Stunden Woche.
Ja, das war für die, das war das Leben dann auch. Ne? Das auch der eine, der Uwe Danke, war auch noch aus Fuhlsbüttel damals, der Clubleiter, war auch auf der Jubiläumsfeier.
Ja. Nee, sehr spannend. Jetzt haben wir viel über die Mitarbeiter gesprochen. Der Kunde ist ja aber tatsächlich das Mitglied. Wie war das aus deiner Wahrnehmung oder wie habt ihr das den Mitgliedern, habt ihr das groß kommuniziert, dass die Clubs zusammengehören oder waren das zwei getrennte Communities? Ja. Oder dürfen die in beiden Clubs trainieren?
Ja, der eine ist noch etwas teurer als der andere. Ja. Deswegen sagen wir jetzt nicht generell, aber wenn einer es möchte und es passiert, aber faktisch eigentlich nicht, weil es ist wirklich, wir sind ja, der eine ist komplett im Westen von Hamburg, der andere im Osten. Das heißt, ich brauche selbst eine Stunde zwischen den beiden Clubs. Also es ist sehr unwahrscheinlich. Es kommt mal vor, dass jemand sagt, hey, ich bin dann da in der Nähe, kann ich da trainieren? Das geht natürlich, das geht immer. Und es ist aber so, ich glaube, das war damals gar nicht so, also es gab diese Clubs, das wusste man, dass er auch noch ein Yukado ist, gab auch noch ein drittes, was gar nicht niemals zu mir eigentlich gehörte. Mhm. Das gibt es leider nicht mehr, aber bei den anderen beiden war es nicht so, dass da in der Zeit, wo ich da war, dass wir haben uns untereinander ausgetauscht, wir haben uns auf der FIBO, sind wir zusammengefahren, da gab es so gemeinsame Aktivitäten mit den Mitarbeitern, aber es war eigentlich jeder Club für sich. Weihnachtsfeiern waren einzeln, es waren Betriebsausflüge waren einzeln, es wurde alles eins gemacht. Es gab auch keine Mitarbeiter in der Regel, die in beiden Clubs gearbeitet haben.
Okay, das heißt also quasi, jeder Club hat einen Clubleiter und oben drüber bist du dann quasi. Oder hast du auch irgendwie eine Schnittstelle, eine Person?
Mittlerweile habe ich viel nachgearbeitet, was damals eben, was ich sagte, wo ich ein bisschen blauig reingegangen bin. Auch in der Corona-Zeit, weil da ging es nämlich los, wenn man Online-Sachen machte, wenn man Sachen verändert, wo ich gedacht habe, boah, wir denken immer für zwei Clubs. Und da sind wir eigentlich nochmal deutlich zusammengewachsen und haben dann im Nachhinein viel da aufgearbeitet. Also ich habe letztendlich haben wir mittlerweile es so, dass zum Beispiel ich eine Sales-Leitung habe, die für beide Clubs verantwortlich ist. So, das heißt, ich baue es jetzt auf, der könnte auch für den dritten Club irgendwann jetzt nochmal wieder verantwortlich sein. So, ich habe die Trainingsleitung arbeiten sehr eng zusammen. Wir machen es jetzt auch nicht mehr so, dass ein Club eine neue Idee macht, weil jeder Mitarbeiter kann ja Ideen reinbringen. Man verbessert sich oftmals auch im Alltag, dass Sachen auffallen. Die werden aber mittlerweile immer zusammen besprochen noch und geklärt und dann gemeinsam verändert, weil wenn es in den Städten Sinn macht, macht es in der Regel auch in Rahlstedt Sinn. Also das ist nicht, das ist ja immer so dieses Denken, dass jeder denkt, in seinem Club ist
Kunden. Mein Club ist der tollste.
Genau, und die Kunden sind komplett anders als woanders. Das gibt kleine Unterschiede, aber das ist nicht in der Regel so. Und das wäre, mittlerweile habe ich so, ich habe im Online-Marketing, in den ganzen Sachen habe ich eben eine Person, oder habe ich Personen, die dann auch für beide Clubs das erfüllen.
Okay, also dann gibt es dann auch im Team Schnittstellen miteinander. Komplett. Aber die Mitarbeiter, ich sag mal, die Trainer, die im Club arbeiten, oder Trainer und Trainerinnen, die sind quasi standortgebunden.
Die sind standortgebunden.
Aber quasi so das konzeptionelle, strategische, koordinative, das ist.
Das läuft jetzt gemeinsam. Und auch die Sales, wir machen viele Schulungen gemeinsam. Wenn wir externe Experten dazu holen, dann ist es gemeinsam. Und also da ist schon viel mehr verletzt. Jahreszielplanung findet gemeinsam statt. FIBO und sonstige Fahrt. Weihnachtsfeier, das sind alles Sachen, die ich früher zweimal gemacht habe, die jetzt,
jetzt gemeinsam.
Einmal gemeinsam.
Na gut, Jubiläumsfeier hat sie jetzt doch noch zwei.
Weil die war für die Mitglieder und das war wichtig. das war ja wirklich, also klar, haben wir auch gerne uns gefeiert und,
klar,
und das
Ziel. War auch eine super Feier.
Und aber
also es feiern.
War ja für die Mitglieder gemacht. Also es war ja um dieses ja, dieses Community gemeinsam. Ist ja eine lange Zeit eben auch, wenn man das gemacht hat.
Definitiv. Okay, und dann noch, also quasi personell haben wir jetzt besprochen, Mitglieder haben wir besprochen. Wie ist es vom Konzept und Ausstattung? Du hast am Anfang gesagt, Betreuung ist ein wichtiger Eckpfeiler und das Thema Sales. Hast du das dann quasi von dem einen Club rübergebracht auf den anderen oder ist das gemeinsam weiterentwickelt worden oder wie würdest du das sagen?
Ja, also jetzt, Sales ja. Also Sales ist jetzt auch so, da schon, da habe ich dann, aber andersrum gesagt, bei den Gerätschaften war es schon so, dass wir arbeiten viel mit Milon zusammen. Das hatte dann auch Rahlstedt schon, als ich da kam, jetzt noch nicht die Serie, die wir jetzt drin stehen haben, aber Vorgängerserie. Und für uns sind halt das die Werkzeuge. Also wir haben bestimmte Werkzeuge, wo wir sagen, womit können wir den Leuten wirklich gut helfen? Bei Milon ist es jetzt so, dass unsere Trainer ein iPad haben. Das heißt, die sehen, wir wollen die Geräte nicht haben, damit die Leute einfacher trainieren können. Das ist wichtig natürlich für den Kunden, dass er einfach, ne, schnell diese Effekte hat. Aber für uns ist es so, dass wir das als Werkzeug haben. Der Trainer sieht relativ viel im iPad. Da kommunizieren wir auch drüber, über den Kunden, wenn was auffällt. Wenn wir merken, das ist einer, der nicht angesprochen werden möchte, die es auch bei uns gibt, dann steht das da auch drin, dass nicht jeder Trainer immer hingeht und versucht, Touchpoints zu sammeln. Und wir kommunizieren viel über mit dieser Software dann eben auch und haben da die Leute relativ gut im Griff, kann man und sehen, wie aktiv die sind.
Genau. Und von der Ausstattung habt ihr dann auch, habt ihr da schon immer mit Milon gearbeitet oder habt ihr auch noch? Oder
seit 2009, ne? Seit 2009,
das ist, ja schon.
Ist es schon, arbeiten wir damit zusammen und das ist für uns auch, das ist halt in allen, wie damit gearbeitet mit der Software, das ist halt Teil des ganzen Konzepts natürlich, ne? Dass man eben schaut.
Ja, sehr schön. Und dann hattet ihr auch noch, was ich sehr schön fand, dass ihr eure Mitglieder nicht Mitglieder nennt, sondern JD-Helden oder JD-Helden, also Jukadori-Helden. Ja, ja, ja. Wie kam die Idee? Also war das auch was von dir kam oder vom Team?
Ja, das ist eigentlich in der Visionsentwicklung gewesen. Also da letztendlich, das JD ist ja ist irgendwann bei den jungen Leuten entstanden, also haben sie auf allen Klamotten auch mit drauf. Das habe ich irgendwann aufgegriffen, weil es war so ein Gespräch zwischen zwei Mitarbeitern, da hat der eine irgendwas gemacht, was so über den Normalen hinausging. Und dann hatte der andere gesagt, wow, du bist ja mega JD. So, als Jukadori-Mitarbeiter hat er den JD genannt. Und dann kriegten auf der nächsten Weihnachtsfeier alle JD-Namen. Dann gab es irgendwie den JD-Mama war die Clubleitung. Ja. War JD The Voice war eine, die super singen konnte.
Da gab es die JD Sabine und JD Klaus, eure Personas.
So wurde da viel mit gearbeitet. Ja. Dann habe ich das irgendwann auf die Klamotten gebracht, damit das kam rein. Und dieses in der Vision war ja immer der Punkt, dass wir sagen, okay, welche Menschen wollen wir eigentlich, wo wollen wir gut sein, was wollen wir? Und da ging es so ein bisschen um diese Hollywood-Story. Ist jetzt nicht, dass wir das haben wir nicht erfunden, aber das ist da aufgegriffen worden, dass eigentlich in jeder Hollywood-Story ist es ja so, da steht erstmal jemand, der hat ein Problem. Und das ist analog zu unseren Mitgliedern. Es kommt in der Regel ja keiner zu uns rein, der sagt, boah, ich habe Dienstagnachmittag so viel Zeit, habt ihr einen Vertrag für mich? Also, die haben alle
ich würde gerne irgendwas unterschreiben.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind auch oft nicht die Leute, die sagen, das gehört jetzt zu meinem Lifestyle schon dazu, sondern die kommen ja rein, weil irgendwo ein Problem ist. Das heißt, sie haben Rückenschmerzen, sie fühlen sich nicht wohl oder fühlten sich nicht wohl im letzten Urlaub am Strand oder was auch immer, können sich nicht auf den Boden setzen zu ihren Enkelkindern und spielen. Mhm. Aber irgendwo ist das Problem. Und wie bei der Hollywood-Story auch, da ist ja, wenn ich an Karate Kid denke, ist ja unsere Zeit vielleicht noch so ein bisschen.
Ich habe das auch noch geguckt.
Der hat ja auch am Anfang das Problem, trifft dann auf seinen Mentor, Mr. Miyagi, das sind dann die Trainer, das sind wir. Und man geht zusammen eine Reise und am Ende steht er da und hat eigentlich sein Leben verbessert. Das heißt, er hat sein Problem gelöst, er hat ein anderes Leben. Wenn er auf einmal wieder mit den Kindern Lego spielen kann oder Enkelkindern, ist halt komplett. Das sind ja Sachen, die wichtig sind. Oder wenn einer nach dem Knieschaden wieder in der Kabine mit seinen Jungs sitzt, nach dem Fußballspiel und trinkt sein Bier. Das sind ja manche Erlebnisse, die einfach wieder da sind. Das heißt, er verbessert sein Leben. Und das ist so diese Heldenreise. Und dann ist er unser JD-Held, weil er hat sein Leben in die Hand genommen. Er hat nicht akzeptiert, dass jetzt alles weiter bergab geht ab 40 oder ne, dass es jetzt eben so der Lauf der Dinge ist, sondern hat es in die Hand genommen, ist unser Held. Und was ich dann oder was das Endprodukt sein soll, das macht nicht jeder Kunde mit, aber doch viele, dass ein Foto dann bei Instagram entsteht. Mhm. So, dass die zusammen mit dem Trainer, ne, weil das ist ja der es unterstützt, ja, dass sie ein Foto machen mit der Geschichte letztendlich, was für uns in der Werbung wieder Gold wert ist und wichtig ist.
Sehr cool. Was ich auch toll finde, dass man auch sieht, auch bei Einzelbetreiber oder Zweiklubbetreiber, dass auch das Thema Marke und Brandbuilding halt tatsächlich funktionieren kann und wichtig ist. Nicht nur bei den Großen, fand ich sehr schön. Jetzt wollen wir abschließend vielleicht nochmal, Ralf, aus deiner Sicht, was sind so die größten Fehler? Also wenn wir jetzt nochmal zum Aufstiegskonkurs gehen, zu dem jungen Herrn, der mich da befragt hatte. Was sind aus deiner Sicht die größten Fehler, die du gemacht hast, die du ihm sagen würdest, mach das auf keinen Fall so, sondern anders?
Ja, wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen. Also, das ist ja, wie du schon gesagt hast, ich kenne ganz viele Clubs, da sind Persönlichkeiten drin. Da sind richtige Persönlichkeiten und da lebt der Club davon. Das müsste man erstmal schauen, dass man wirklich guckt, warum ist mein Club erfolgreich? Was ist das Erfolgreiche? Ist es durch die Person selber? Oder sind es die Mitarbeiter? Ist es die Struktur? Also was ist skalierbar? Also was sind die Punkte, die man jetzt auch in den anderen Club mit rübernehmen muss? Und dann würde ich mit dieser klaren Idee der Punkte, die wichtig sind, eben anders rangehen ins Team. Also ich bin damals ja rangegangen, habe alle, jeder konnte mitentwickeln und ich musste sehen, dass es in gute Bahn lief, so, weil ich sie alle mitnehmen wollte, sondern vielmehr mit diesen skalierbaren Punkten dann eben auch in den Club reingehen, praktisch, oder den neuen, wenn es eine Übernahme ist, natürlich. Ja. Beim neuen aber genauso. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter, die ich dann neu kriege, von Anfang an mit begeistern. Wobei eben bei mir so der Punkt ist, dass ich sage, ich würde auch einen neuen Club jetzt nochmal wieder öffnen, aber dann nur mit Mitarbeitern, die meine DNA schon kennen. Also dass man eben sagt, wir versuchen ja, junge Leute nachzuentwickeln, zu Führungskräften zu machen und hinterher auch ein unternehmerisches Denken beizubringen, dass wenn da, und da habe ich einige, die ich im Kopf habe bei mir im Unternehmen, dass die irgendwann den Punkt haben, dass man sagt, okay, hier ist dein neues Feld. Dass man eben auch da jemanden mit reinnimmt vielleicht sogar, der die DNA schon kennt.
Ganz wichtig.
Und ich glaube, das ist die skalierbar ist wichtig. Wir haben uns da mit dem Thomas Pöter zusammen sehr viel Gedanken gemacht über die 20% der Aufgaben bei uns im Unternehmen, die 80% des Erfolges ausmachen. Die gibt es dann. Das sind Shake-Maschine auffüllen muss gemacht werden, ist aber nicht erfolgsrelevant. Ne? Das ist, sondern dass man wirklich und diesen Fokus und diese 20% der Aufgaben, die sind bei uns sehr sichtbar und werden unheimlich viel geschult, da muss viel gelobt werden, da wird viel gemacht. Also das heißt, klar werden, was sind die Erfolgsfaktoren für mein Unternehmen? Warum ist das Unternehmen erfolgreich? Weil wenn es nicht erfolgreich ist, dann wird man wahrscheinlich auch nicht das zweite gründen, würde ich jetzt
mal. Ich möchte doppelt so viel Geld verbrennen.
Deswegen, also das heißt, da werden Erfolgsfaktoren sein und die wirklich klar machen, rausnehmen und schauen, wie kann ich die sichtbar machen, wie kann ich die auch im Controlling schnell sehen, wie kann ich schnell sehen, wenn da in diesen Bereichen irgendwas nicht funktioniert und dementsprechend dann mit diesen Gedanken ins nächste zu gehen.
Genau, also an den Herrn Aufstiegskongress, ich habe leider den Namen vergessen, sorry. Ordentliches Konzept, das funktioniert, 20-80-Regel, also wirklich, was sind die Erfolgsfaktoren und dann Skalierbarkeit, das sind so die drei Punkte, auf die man achten sollte. Ralf, wenn du jetzt einen weiteren Club machen würdest, würdest du dann einen neuen Club hochziehen, einen bestehenden Club übernehmen oder unter welchen Bedingungen würdest du welche Optionen ziehen?
Es kommt wirklich darauf an, also bei mir ist das ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe für mich die Erkenntnis gehört, für mich alleine müsste ich keinen weiteren Club machen, weil ich bin wie das funktioniert. Wir haben zwei gut laufende Clubs. Oft ist es so, wenn man viele Clubs hat, nicht alle laufen gleich gut. Ne? Das ist so. Yeah. Das ist der eine Punkt. Kann man gar nicht sagen, glaube ich, mittlerweile. Also mittlerweile ist es so, ist eigentlich der Faktor für mich, habe ich zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter, die es mit mir machen. Also das ist so mein Gedankenwechsel. Wir haben dieses Konzept, was wir jetzt gerade aufbauen, in der Führungsarbeit, wo eben eine klare Führungsstruktur, also über situatives Führen ist, wo ich jetzt jüngere Leute, also die im Studium sind, da reinführen möchte, dass sie das dann auch erlernen in ihrem Studium, wenn das Leute sind, die in die Führung rein wollen auch. dieses Unternehmische. Und dann ist mein Gedanke eben, okay, und wenn die Jungs soweit sind oder Mädels, ne, wenn die soweit sind und sagen, okay, jetzt muss ich weiter wachsen. Ich kann ja nicht drei Clubleiter einstellen bei mir. Also ich habe auch nur einen Trainingsleitung, ich habe einen, der für den Sales verantwortlich ist. Dann würde ich gerne da die Möglichkeiten geben, vielleicht einen neuen Club aufzumachen, wo dann wieder jemand anders mit beteiligt ist. So, ne?
Ja.
Entschuldigung, ganz kurz, ja. Weil du sagtest, die Frage war ja, was das Entscheidende. Das muss die Situation. Mir ist jetzt ein Club angeboten worden, den ich interessant fand, wo ich aber sage, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt gerade in der Aufbauphase gewesen, dieser neuen Führungsstruktur, da passte es nicht. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht.
Also auch Thema Timing, was wir jetzt noch gar nicht so als, also wann ist das Team bereit oder wann hast du die entsprechenden Leute, die es umsetzen können? Finde ich sehr spannend. Ich würde gerade noch mal gerne, weil wir jetzt noch mal zum Ursprungsthema, wir haben extrem viele Transaktionen gerade, auch die, ich sag mal, den Mega-Deal, so würde ich ihn bezeichnen, von den Niederländern, Basic-Fit hat Cleverfit als Franchise gekauft. Was machen solche Botschaften bei dir als Einzel- oder als Zwei-Club-Betreiber aus, wenn du sowas hörst? Bewegt dich das? Machst du dir Gedanken? Wie blickst du da drauf über solche Ereignisse?
Ja, Gedanken machst du dir immer. Also das ist ja auch als Unternehmer und beobachtet man schon die Entwicklung. Nach dem ersten Jahr, wow, das ist schon damals auch als Fit One kam, da hatte ich das Gefühl, Mensch, boah, da kommen auf einmal Investoren und da muss gar kein Geld im Club erstmal verdient werden. Und das ist natürlich schon, ist das ein fairer Kampf, war so ein Gedanke, ja. Ne? So der erste, der da war. Auf der anderen Seite bin ich da mittlerweile, sehe ich das viel, viel differenzierter und sehe es eigentlich eher positiv, weil ich denke, wenn Investoren, und das ist ja, sind ja teilweise auch das bei anderen Ketten dann Investoren mit einsteigen oder dass bestimmte Sachen eben auch funktionieren über Investoren, das ist ja eigentlich für die Branche ein mega Zeichen. Also, dass dort Leute sind, die sagen, das ist ein Zukunftsthema, da lohnt es sich rein zu investieren. Das heißt, ich glaube, die Entwicklung der Branche wird das schon nochmal vorantreiben. Wichtig ist halt für mich als Einzelunternehmen, dass wir sehr klar in der Struktur sind dann. Also, dass wir dann sagen, okay, ganz klar unsere Zielgruppe definieren, sagen, was können wir wirklich vielleicht anders als in so einer großen Organisation? Wo können wir da noch feiner sein und in unserem Markt, weil Fitness ist dann doch auch wieder ein regionaler Markt, einfach immer vorne mit dabei zu bleiben. Mhm. Das ist dann immer so ein bisschen wenn man einen Drachen vor der Tür hat, so das war oft schon so ein Signal, dass man dann nochmal selber auch intensiver, besser arbeitet und fokussierter arbeitet in seiner Tätigkeit. Ja. Also eigentlich sehe ich es mittlerweile positiv, weil ich denke, wow, der Markt entwickelt. Also ich sag mal, vor ein paar Jahren hätte ich mir auch nicht so eine Kampagne wie eine Leitet Let's Move vorstellen können mit den ganzen, es war ja immer für einen Einzelbetreiber ein Feindbild, eine Kette, so, die sind ja alle nett, so. die sind ja alle nett, das sind ja sympathische Menschen und auch da ist ja nicht so dieses Gegeneinander mehr, sondern es ist ja, ne, man macht eine gemeinsame Aktion einfach, um die ganze Branche voranzubringen.
Ja. Definitiv. Ich denke auch immer, also lieber den Kuchen größer machen, als sich um die Krümel zu streiten. Macht auf jeden Fall Sinn. Und
so war auch jeder Mitbewerber, der bis jetzt zu mir dazugekommen ist, ist immer, man will keinen Mitbewerber. Ich würde am liebsten allein in Hamburg sein und alle wollen nur zu mir. Aber es war jedes Mal erstmal komisch, doof, weil jeder guckt da hin und viel neuere Geräte vielleicht. Und bei euch ist da aber der Boden da hinten an der Ecke nicht heil. Da ist alles neu. Im Endeffekt machen die auch Werbung, rühren, es gehen welche dahin, sagen, oh nee, das gefällt mir nicht, doch, die vorher vielleicht gar nicht zu mir gekommen wären. Und in der Regel wächst immer, wenn man da nicht klar engstirnig nicht denkt, wachsen alle dann.
Ja, nee, finde ich eine schöne Ansichtssache, teile ich. An der Stelle auch ein Gruß an die netten Ketten.
Ja.
Und an alle Einzelschule-Betreiberinnen und Betreiber dir draußen. Ralf, ich danke dir. Wenn ihr da draußen noch mehr über den Ralf hören oder lesen wollt, hab ich einen Lesetipp in der FMI-Ausgabe, die jetzt Ende Januar rauskommt, haben wir einen schönen Artikel, wo man Ralf nochmal interviewen konnten zu Performance Health, Gesundheitstraining und leistungsorientiertes Training, oder ihr geht auf yukadojo24.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne 5 Sterne dalassen, weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.